Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es in die schöne Urlaubsregion St. Johann in Tirol. Vor der Kulisse der Kitzbüheler Alpen und des Wilden Kaisers geht es zum Beispiel um Biken und Wandern. Bietet sich ja hier auch ideal an. Aber bei uns gibt es auch immer etwas Besonderes, zum Beispiel den längsten Knödeltisch der Welt. Das sind Sie, unsere Gäste in St. Johann in Tirol.
Grüß dich, ich bin die Friedel Martina.
Ja, hallo, ich bin der Kurt von der Bike Academy aus St. Johann.
Grüß euch, also ich bin der Fritz Minhardt, ich bin in St. Johann hier Berg- und Wanderführer.
Hallo, ich bin die Sonja Schweiger, ich bin die Kräuterfee vom DVB.
Servus, mein Name ist Max Blumschein hier aus St. Johann in Tirol. Ich bin der Wirt vom Wirtshaus Post.
Erich Rettenmoser, ich mache die Organisation für das größte Knödelfest mit dem längsten Knödeltisch der Welt.
Ja, ich bin der Wieder Aubern und lebe direkt am Wilden Kaiser im Ortsteil Gasterg und wir betreiben eine Schaukäserei.
Hallo, mein Name ist Anna-Maria Millinger vom Verein Kochart in den Kitzbüheler Alpen.
Tirol und seine Berge warten also auf uns. Das alles verspricht einen wunderbaren Urlaub. Gleich geht's los. Viel Spaß.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Ich habe einen wunderschönen Urlaub mitten in den Tiroler Alpen vorbereitet. Es wird ein Urlaub mit einigen Japadu-Momenten sein, denn es geht in die Urlaubsregion St. Johann in Tirol. Durch die zentrale Lage zwischen Kitzbüheler Horn und Wilder Kaiser ist es ein idealer Ausgangspunkt für Touren aller Art. Martina Feudel vom Tourismusverband St. Johann in Tirol begrüßt uns im historischen Metzgerhaus in Kirchdorf vor den Toren von St. Johann in Tirol. Dieser Zusatz ist wichtig in Tirol, denn es gibt in Österreich etliche Orte, die St. Johann heißen.
Ja, es gibt echt zahlreiche St. Johanns, aber unser St. Johann ist im Bezirk Kitzbühel in Tirol und deshalb immer dieser Zusatz St. Johann in Tirol.
Gelegen zwischen Kitzbüheler Alpen und Wilden Kaiser, das ist eure Auszeichnung.
Vor allem ganz prägnant ist das Kitzbüheler Horn, was auch noch zu den Kitzbüheler Alpen gehört. Und dann der massive Stock vom Wilden Kaiser, der da ins Kaisergebirge dazugehört.
Wir wollen mit dem Begriff beginnen, Japadu-Momente. Ihr versprecht den Urlaubern ja gewisse Japadu-Momente. Was verstehst du darunter?
Wir meinen Glück und sagen Japadu, das ist so unser Claim, also Japadu-Momente sind eigentlich Glücksmomente und wir sind der Ansicht, dass jeder Mensch jetzt ein individuelles Glück finden kann und zwar der eine vielleicht bei einer wunderschönen Wanderung, der andere bei einer Radtour, ein anderer wiederum bei einer Bergtour oder am Klettern beim Fels und deshalb haben wir gesagt, ja, unsere Region ist so vielfältig, dass man eigentlich solche Glücksmomente super sammeln kann.
Und dazu zählen ja auch eure Kraftplätze. Da gibt es einige sehr schöne, zum Beispiel die Wallfahrtskapelle, die Einsiedelei.
Die Einsiedelei Maria Blut ist zum Beispiel so ein Kraftplatz, gemeinsam mit Harald Kunstoffny. Der ist ein Kitzbühler, der sich da ganz stark mit diesem Thema befasst. Haben wir diese Kraftplätze erheben lassen, von ihm quasi schon erforschen lassen, warum gefällt es den Menschen da besonders gut oder warum fühlt man sich da besonders wohl? Und anderem gibt es auch eine Kraftplatzwanderung im Sommerprogramm und da kann man dann gemeinsam mit einer Wanderführerin und mit dem Harald diese Kraftplätze erwandern und erfahren, warum dass wir uns dort wohler fühlen und warum wir uns woanders vielleicht nicht so wohl fühlen.
Es ist nicht die einzige Kapelle, auch die Gmai-Kapelle ist ein Kraftplatz, die, wie man liest, auch früher schon Menschen Schutz bot, gerade auch in Kriegszeiten, also vor Jahrhunderten.
So ein paar hundert Höhenmeter oberhalb der Einsiedelei ist die Gmai-Kapelle und die ist ja in den Felsen hineingebaut worden und auch bald 300 Jahre alt und ist ein Zufluchtsort in Kriegszeiten gewesen. Wird ja vom Einsiedler so ein bisschen mitbetreut, schaut immer wieder rauf, je nachdem wer gerade bei der Einsiedelei wohnt, gibt dann ein Büchlein drauf, dass man da seine Gedanken verfassen kann und die werden dann von der Gmai-Kapelle geholt, die vollgeschriebenen Bücher, und werden in der Einsiedelei dann quasi verwahrt und kann man, wenn man will, auch schmökern, was so die Menschen für Bitten und so weiter heutzutage in dieses Büchlein geschrieben haben und warum sie zu diesem wunderschönen Kraftort Ober-St. Johann gehen.
Und Einsiedler heißt wirklich, wie man es sich vorstellt vom Namen her, das ist ein Mensch, der abgeschieden hier lebt, der also nun nicht ganz fern der Zivilisation, aber doch in seinem eigenen Leben lebt.
In der Einsiedelei ist er angebaut, ein kleines Wohngebäude. Und dort wohnt er Wenn er merkt, dass Menschen da sind und mit ihm sprechen wollen, dann kommt er ja raus und ist da und für ein Gespräch bereit. Und ansonsten ist er ganz alleine dort oben wohnhaft.
Der Aussichtspunkt Pavillon am Stripsenkopf wird auch als Kraftplatz bezeichnet.
Dieser Punkt hat halt das ganz Besondere, dass er einen wunderschönen Blick in diese Nordwände vom Wilden Kaiser bietet. Und der Pavillon, der wurde ja schon zweimal, glaube ich, neu errichtet. Da ist immer wieder der Blitz reingefahren und hat er gebrannt. Und dann haben aber trotzdem Menschen immer wieder gesagt, den Platz, den müssen wir uns bewahren, den müssen wir aufbauen. Man schaut in die andere Richtung und sieht dieses weiche Hügelland und auf der anderen Seite ist dieser massive Felskoloss, der ewig bestehen wird. Und das wird natürlich vermutlich diese Besonderheit auch sein, wo es dann vielleicht die ganz genauen Details sind. Das kann man ja ein bisschen erfahren, wenn man mitwandert bei der Kraftplatzwanderung.
Genau, mit unseren Wanderführern, einen davon treffen wir auch in der Radioreise. Und auch das Tavanara-Kreuz in der Nähe dieses Jochs ist auch als Kraftplatz von euch definiert.
Das hat auch einen wunderschönen Blick auf diese Nordwände und ist halt der Vorteil, dass er nicht so anstrengend ist zu erwandern wie beim Stripsenjoch um der Pavillon.
Und schließlich noch die Bergwachtkapelle im Kaiserbachtal, also auch so vergleichbar mit der Einsiedelei.
Das Kaiserbachtal ist ja eben auch ein Teil des Naturschutzgebietes. Am Kaiser passiert leider Gottes relativ viel und sind immer wieder Personen, die tödlich dort verunglücken. Und dann werden halt natürlich Gedenktafeln montiert. Und man wollte verhindern, dass dieser Kaiser einfach zu einem Friedhof wird. Also dass diese Gedenktafeln dieses Friedhofscharakter anmuten lassen. Und dieser Platz ist dann so wunderbar geworden, dass er ein richtiger Anziehungspunkt ist für die Menschen.
Und das alles, Martina, zeigt ja, dass St. Johann doch mehr Überraschendes zu bieten hat, als man vielleicht vermutet und es vielleicht kennt als Verkehrsdrehkreuz, was viele nutzen, wenn sie entweder von Saalfelden Richtung Kufstein fahren oder von Kitzbühel nach Deutschland. Also würde man gar nicht vermuten.
Nein, das vermutet man nicht. Wir haben doch sehr viele wunderschöne Ecken, die dann doch nur einigen Menschen ein bisschen verschlossen sind. Und ich denke, da können wir ziemlich gut überraschen damit. Wer Lust und Laune hat, der Kunde ist natürlich sehr gut erkunden.
Wir haben diesmal Lust und Laune, die Urlaubsregion St. Johann in Tirol zu erkunden. Dank eines gleich tollen Mountainbike-Trainers und später eines Wanderers. Und die deftigen Knödel gibt's auch noch, versprochen. In den Kitzbüheler Alpen haben wir heute unsere Zelte aufgeschlagen. Urlaub in der Region St. Johann in Tirol. Alexander Tauscher am Mikrofon, ich sage Servus. Weil Sport gesund ist, gehen wir diesen Urlaub in St. Johann auch gleich aktiv an. Downhill mit dem Bike ist sogar gut fürs Gehirn und Mountainbiken ohnehin ein gelenkschonendes Konditionstraining. Kurt Exenberger hat die Leidenschaft zum Mountainbiken in dieser Region richtig entfacht. Er begleitet nicht nur Profi-Rider auf ihrem Weg zu Olympiagold, er motiviert als Trainer auch Kinder und Jugendliche an der frischen Luft zu sporteln. Mountainbiken ist sein Leben, das werden wir gleich im Radioreisegespräch mit Kurt spüren.
Meine Karriere ist eher auf der Trainerschiene passiert. Ich war lange Zeit Nationaltrainer in Österreich von den Mountainbikern, war auch bei Olympiaden dabei und ja, da haben wir ganz schöne Erfolge gefeiert. So ein 6. Platz war da mal das Beste, was für Österreich schon nicht schlecht ist und habe halt viele Sportler trainiert und trainiere sie immer noch.
Kann man ein paar Namen nennen?
Der größte Name ist sicher die Lisi Osel. Die hat die Karriere mittlerweile auch schon wieder beendet, aber die war mal Gesamtweltcup-Siegerin im Cross-Country bei den Damen und hat einige Weltcuprennen gewonnen. Dann gibt es auch den Alban Lakata zum Beispiel, der ist Marathon-Weltmeister geworden. Und jetzt bin ich aber eher im Gravity-Segment unterwegs, das heißt eher die, die nur bergab fahren.
Trainer wird man ja nicht über Nacht, man muss sich ja dafür auch qualifizieren. Das heißt, du hast davor aber auch aktiv professionell Radsport betrieben?
Genau, ich habe auch professionell Radsport betrieben. Ich war mal Profi auf der Straße, aber bin dann natürlich auch Mountainbike-Rennen gefahren. Aber die Qualifikation für einen Trainer läuft natürlich eher über Ausbildungen.
Du bist hier groß geworden in Tirol?
Bin hier in der Gegend in Oberndorf bei St. Johann groß geworden, habe fast immer da gelebt. Ist natürlich ideal da uns zum Mountainbiken.
Und dann hast du beschlossen, nach deiner aktiven Zeit und sicher auch parallel noch zur Trainerzeit, diese Bike-Akademie zu gründen?
Das war immer schon eine Vision von mir, als ich Skilehrer war hier in den Bergen.
Ja, Skilehrer ist man ja sowieso, ja.
Genau, das gehört fast dazu, ja, dass man mal Skilehrer ist in seiner Jugend oder im jungen Erwachsenenalter. Aber ich habe immer die Vision gehabt, ja, das muss doch mit Mountainbikes auch funktionieren, was da so alles im Skisektor läuft. Ich wollte dann doch das ganze Jahr was arbeiten und habe gesagt, das muss ich jetzt im Sommer machen. Und am Anfang wurde ich schon stark belächelt, weil doch jeder Radfahren kann. Aber jetzt haben die Leute schon herausgefunden, dass gerade das Bergabfahren natürlich sehr technisch herausfordernd ist und dass die Sicherheit deutlich erhöht, wenn man da mal einen Kurs macht.
Die Bike-Akademie ist natürlich keine Akademie wie eine Hochschule, sondern eine offene, jeder hat Zugang. Was bietest du da und vor allem, wer kommt zu dir?
Wir machen viel Kurse und Camps für Kinder, dann Einsteiger, Erwachsene, eben welche, die es bergabfahren lernen wollen, also nur bergabfahren, quasi mit dem Lift hoch und mit dem Radl runter. Auch viele E-Biker, die mit dem E-Bike relativ leicht nach oben kommen, aber beim Runterfahren Probleme haben, bis hin eben zu den Profis und Leistungssportlern.
Das heißt einerseits die, die übers ganze Jahr die Akademie besuchen, aber eben auch als Urlauber, wenn ich hierher komme, kann ich über 1-2 Wochen bei dir mitmachen?
Wir haben da so ein Wochenprogramm, da geht es los am Montag mit einem Techniktraining, haben dann verschiedene geführte Touren, haben am Samstag auch so ein Ride and Learn, also da hat man jeden Tag was zu tun, Touren, Techniktraining, auch für die Kinder haben wir immer Angebot und wir haben natürlich auch viele Privatguides und Trainer unterwegs. Wir versuchen immer die schönsten Touren rauszusuchen, eben die mit unseren Gästen zu fahren, von vielen Höhenmetern, super Panoramen, Trails. Wir nutzen auch die ganzen Lifte, die es in der Region gibt, als Aufstiegshilfen, dass man mal raufkommt, speziell jetzt, wenn es zu heiß ist, macht man die ersten 1000 Höhenmeter mal mit dem Lift und radelt dann oben weiter.
Und Rad kriegt man ja problemlos rein in den Lift.
In den meisten Liften, also gibt es eigentlich fast keine mehr, die keine Räder transportieren können.
Ihr habt eine schöne Tour, die nennt sich Kaiserrunde. Wo geht die lang?
Die Kaiserrunde ist eine Variante, zum Beispiel rund um den Wilden Kaiser. Das sind so um die 80 Kilometer auf Radwegen. Man muss nie irgendwo extrem rauf. Schöne Radwandertour.
Eine Ganztagestour?
Ist eine Ganztagestour, ja.
Was habt ihr noch für Touren?
Naja, da haben wir natürlich den Haarspiechel bei uns, den Hausberg, den man erklimmen kann. Und dann gibt es einen tollen Singletrail runter oder man fährt wieder am Forstweg runter. Dann gibt es das Biechlach, das ist so ein hügeliges Gebiet. Da kann man super schöne Touren fahren. Also sind dann keine Berge, sondern nur kurze Anstiege. Danach geht es wieder runter mit super Aussicht und viel durch Wälder auch und so. Dann auch in die Kitzbüheler Gegend kann man natürlich auch super fahren von uns. Mit dem Rad bis man in 30 Minuten in Kitzbühel und da den Hanenkammer klimmen, zum Beispiel entlang der Streifrau. Oder auch runter.
Kann man die Streif runterfahren mit dem Bike?
Naja, direkt auf der Streif nicht, aber es gibt einen Weg entlang der Streif, den man runterfahren kann.
Was ist das Wichtigste, was man beim Mountainbike beachten sollte? Ist es eben dieses Bergabfahren ist schwieriger als hoch, weil das Gewicht dann mehr drückt?
Genau, vorrangig gibt es da schon ein Sicherheitsthema, wenn man sich in die Berge wagt mit dem Fahrrad, egal ob mit E-Bike oder mit Bio-Mountainbike, wie wir mittlerweile sagen. Also man muss mal schauen, dass man gut wieder runterkommt, da wo man rauffährt. Das heißt, da eine solide Bremstechnik, Kurventechnik, so Positionierung am Rad sollte passen.
Was ist deine Lieblingsstrecke, wenn du vielleicht auch mal privat bikest? Kurt?
Ich sage immer, meine Lieblingsstrecke ist ein neuer Singletrail, den ich noch nicht kenne. Das heißt, ich komme natürlich auch viel rum und schaue mir viel an, aber bei uns da ist mein Lieblingstrail der Haarspiecheltrail.
Weil?
Ja, der hat viele Kurven, immer wieder Sprünge zwischendrin, ist einfach irrsinnig verspielt, gleichzeitig aber flowy, der macht schon richtig Spaß.
Du siehst sehr sportlich aus. Wie oft trainierst du? Wie oft fährst du selbst? Kommst du jeden Tag zum Biken?
Ja, ich bin ja da gesegnet durch meinen Beruf, aber das habe ich mir bewusst so ausgesucht. Also ich bewege mich schon beruflich mal grundsätzlich jeden Tag ganz viel und trainieren tue ich eher im Winter, damit ich den Sommer gut überstehe. Ich fahre halt hin und wieder noch Rennen auch für mich selber zum Spaß.
Im Winter hält Kurt seinen athletischen Körper im eigenen Fitnessstudio in Form, denn den Job als Skilehrer hat er inzwischen an die Nagel gehängt und gibt nun auch Privatkurse an den Kraftgeräten im Gym. Hier wird jeder urlaubsreif. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus den Alpen rund um St. Johann in Tirol. Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene können in den Kitzbüheler Alpen den sicheren Einstieg ins Trailbiken bekommen. Auf den Trails in Oberndorf sammeln die Biker auf 4 farblich markierten Spuren erste Erfahrungen. Es geht also um die Suche nach dem richtigen Flow und um den Pulsschlag, der die Geschwindigkeit angibt. Eine Spur entspannter ist freilich das Wandern und dazu gibt es mindestens genauso viele Touren wie beim Biken. Ich sprach darüber mit dem Berg- und Wanderführer Fritz Minhardt.
Ich komme aus St. Johann, ich wurde hier geboren und habe eigentlich mein ganzes Leben hier gelebt und arbeite seit 40 Jahren im Tourismus und habe als Skilehrer angefangen und über Skilehrer bin ich dann natürlich auch, habe ich für den Sommer natürlich einen richtigen Job gesucht und da bin ich dann eben auch auf das Wandern gekommen und ich habe also im Sommer alle möglichen Sachen schon gemacht. Ich war als Reiseleiter auf Bussen unterwegs, ja, ich gehe wandern mit den Gästen, ja, ich mache auch Stadtführungen in Salzburg und in Innsbruck, bin also hier sehr flexibel, was so die ganze Tourismussache betrifft.
Also geht es dir wie vielen, die Skilehrer waren, wie unser sportlich drahtiger Kurt, der dann auch was gesucht hat für den Sommer. Er hat dann das Biken für sich entdeckt, du eben das Wandern und die Ausflüge.
Ja, genau so ist es. Ich habe mein Studium leider nicht fertig gemacht, aber 40 Jahre die ganzen Tourismusjobs. Also ich habe so viele schöne Eindrücke gehabt und so viele vielfältige Menschen kennengelernt. Also ich bereue keine einzige Minute.
Ich habe auch nicht studiert, ich bereue es auch nicht. Es ist nicht alles Studium, ja?
Nein, es ist nicht alles Studium. Und das Schöne an der Aufgabe im Tourismus ist eben, dass man so viele verschiedene Menschen kennenlernt. Und speziell, wenn man entweder Skifahren oder Wandern geht mit den Gästen, dann sind ja alle gleich. Egal, ob das ein Arzt ist oder ob das ein Handwerker ist. Ja, am Berg oben sind wir alle per Du und wir sind alle einfach gleich, ganz egal, was jemand beruflich macht.
Das hört man ja oft, dass gerade auch die sogenannten Hochgebildeten und Hochdotierten auch in den Bergen eine gewisse Natürlichkeit bekommen, weil man erstens per Du ist, zweitens geht es da ja wirklich um das Überleben nicht, aber um das einfach zurechtkommen an diesem Tag.
Ja, genau so ist es eigentlich. Da gibt es keinen Unterschied mehr zwischen den Menschen. Und ich glaube, wenn man da oben am Berg ist, befreit einfach. Es ist also ein unglaubliches, schönes Gefühl. Und man kann das auch mit leichten Wanderungen schon erreichen, dieses Gefühl. Da muss man jetzt nicht unbedingt irgendwelche Kletterwände erklettern. Und das ist einfach das Herrliche am Wandern.
Dann gehen wir mal in Medias Res, Fritz, am Berg. Es gibt hier an allen Seiten Berge. Der Wilde Kaiser ist prädestiniert. Was sind deine Wandertouren, die du am häufigsten anbietest?
Also am Wilden Kaiser machen wir natürlich sehr viel, aber die Wanderungen sind leichte und mittelschwere Wanderungen. Und ganz die schwierigen Klettertouren und so, also oder auch die Klettersteige, das überlassen wir natürlich den ganzen Vollbergführern. Ja, als Berg- und Wanderführer dürfte ich das auch gar nicht machen, aber ich bin auch sehr zufrieden mit den eher leichteren Wanderungen, die es hier bei uns gibt, nicht nur am Wilden Kaiser, sondern an allen drei Bergmassiven rund um St. Johann herum. Überhaupt in den Kitzbüheler Alpen und dann natürlich auf der Nordostseite, wo es eher ruhiger ist, wo wir den Kalkstein haben.
Was wäre eine schöne Wandertour, die du beschreiben könntest, so als Tagestour für jemanden, der nur für einen kurzen Zeitraum hier ist und einfach mal sich einen Rundblick erwandern will rund um St. Johann?
Eine meiner Lieblingstouren ist eigentlich die Wanderung in Erpfendorf, das ja auch zu unserer Region gehört, durch die Griesbach-Klamm und dann über die Angerl und über die Huberalm und dann wieder im Kalksteingebiet zurück Richtung St. Johann. Da hat man den Eindruck einer wunderschönen Schlucht, dann natürlich oben auf der Alm herrliche Aussicht auf die umliegende Bergwelt und dann eben so eine Art Höhenwanderung, wo man dann am Kalkstein dann wieder herunterkommt nach St. Johann. Und die ist auch nicht extrem schwierig. Ja, man hat die Kühle der Schlucht, man hat dann auf der Höhe oben natürlich die Frische der Höhe und die tollen Ausblicke. Und das ist eigentlich eine meiner absoluten Lieblingswanderungen.
Sehr schön. Die könnte man auch mit Sportschuhen begehen.
Die könnte man eigentlich auch mit diesen Trekkingschuhen auch begehen eigentlich, sofern die Schuhe auch einen guten Halt bieten. In der Klamm drinnen, gutes Profil sollte man natürlich haben. Also ganz die ohne Profil Schuhe, die gehen natürlich nicht.
Was wäre eine etwas anspruchsvollere Tour für den etwas schon sportlicheren Gast?
Eine anspruchsvollere Tour hätten wir am Kitzbüheler Horn. Da nehmen wir die St. Johanna Haarspiegelbahn als Aufstiegshilfe zuerst und dann von der Bergstation geht ein schöner Steig hinauf zum Gipfel des Kitzbüheler Horns. Da ist man dann in circa 1,5 Stunden oben und ganz oben vom Gipfel aus hat man natürlich eine fantastische 360 Grad Rundum-Aussicht, wo man also wirklich die gesamte Bergwelt ganz herrlich sieht und man kann dann am Grat entlang Richtung Osten wieder zurückgehen nach St. Johann hinüber und da kommt man dann eben wieder zurück zur Bergstation der Gondelbahn und wer müde ist, kann mit der Gondel hinunterfahren und wer dann noch fit ist, kann natürlich auch ins Tal zu Fuß hinuntergehen.
Oben der Blick sicher bis in die Tauern rein, ja?
Ja, genau, also man sieht da die höchsten Berge Österreichs, die Hohen Tauern natürlich mit Großglockner, mit Großvenediger und die schneebedeckten Gipfel, die ganzen Gletscher nach Süden hin, das ist einfach ein umwerfender Blick.
Ein umwerfender Blick, wenn man oben ist. Der Vorab-Orientierung dienen die Farben der Wanderwege, die die Schwierigkeitsgrade angeben. Blau sind leichte Wege, rote gelten als mittelschwierig und schwarze Bergwege sind wirklich nur für die ganz Harten. Die Urlaubsschau im Radio ist immer wieder gerne in den Alpen, heute in der Urlaubsregion St. Johann in Tirol. Alexander Tauscher hier, habe die Ehre. Wir sind im Herzen der Kitzbüheler Alpen, inmitten des Leukentals, das sich von Jochberg bis fast an die bayerische Grenze erstreckt. Mit seinen 8.500 Einwohnern ist St. Johann ein wirtschaftliches und mit seinen 4.500 Gästebetten auch touristisches Zentrum dieser Region. Fritz Mienhardt bietet sowohl Stadtführungen durch St. Johann als auch Wandertouren in die Berge an.
Dann dürfen wir natürlich den Wilden Kaiser nicht vergessen. Von St. Johann aus kann man da wunderschön an den Fuße des Kaisers gehen, hinauf unterhalb der Mauchspitze und dann über den Kamm des Niederkaisers, auch wieder mit herrlichem Tiefblick auf St. Johann, und dann über die Gmailkapelle kann man dann runterlaufen zur Maria-Einsiedelei und wieder zurück zum Ausgangspunkt nach St. Johann. Auch eine ganz tolle Wanderung. Da ist natürlich gute Kondition gefragt. Es ist zum Teil auch ein bisschen ausgesetzt, aber die Tiefblicke und alles belohnen natürlich die ganze Mühe und das ist also auch eine ganz wunderbare Wanderung.
Wenn du mit den Gästen am Wilden Kaiser wanderst, ich kann mir gut vorstellen, wird der ein oder andere fragen, Fritz, wo wohnt er denn, der Bergdoktor? Zeig mir mal das Haus.
Ja, der Bergdoktor, der natürlich in Elmau, Going und in Söll gefilmt wird, der ist natürlich sehr, sehr beliebt. Es ist eine Nachbarregion von St. Johann und in dieser Nachbarregion sind natürlich sehr viele Touristen, die kommen, um eben auf den Spuren des Bergdoktors entweder zu wandern oder Rad zu fahren. Und es wird ja gefilmt in Going, in Elmau und in Söll und fragen die Gäste immer wieder, wo ist das Haus, wo ist die Praxis, wo steht das Auto? Und diese Fragen können wir natürlich gerne beantworten.
Behandeln wird er selten, aber ab und zu hat er Tage der offenen Tür, wo er sich auch mal den Gästen zeigt.
Ja, man kann die Bergdoktorpraxis zweimal in der Woche besuchen, da ist es geöffnet. Gegen einen kleinen Obolus kann man dann auch in die Praxis hineingehen und sicher also die Räumlichkeiten des Bergdoktors anschauen.
Das wären die klassischen Wanderungen. Ihr habt ja auch spezielle Themenwege hier rund um St. Johann?
Wir haben mehrere Themenwege hier. Der bekannteste ist am Moor, das ist am Fuße des Wilden Kaisers. Da sind auch schöne Schautafeln aufgestellt und das bezieht sich in erster Linie dann eben auf die wunderbaren geschützten Moorlandschaften am Fuße des Wilden Kaisers. Eine weitere Themenwanderung wäre der Bergwerkspfad in Oberndorf. Früher am Rerobichl wurde Kupfer abgebaut und da gibt es auch einen sehr schönen Rundwanderweg über die Geschichte des Kupferbergbaus, der ja 500 Jahre lang bei uns in der Region war. Und da kann man dann sich schön informieren über den Kupferbergbau auf einen wunderschönen zweistündigen Rundweg.
So wie es auch die Bike-Akademie hier in der Region gibt, gibt es ja auch Berg- und Wanderschulen. Was kann man da erlernen und wie vollzieht sich das, so ein Besuch dieser Schule?
Ja, bei den Berg- und Wanderschulen kann man natürlich über die Grundregeln des Wanders lernen, was man alles beachten soll. Da wird natürlich auf alles Mögliche eingegangen, richtige Ausrüstung, richtige Kleidung. Sehr wichtig sind natürlich auch Schuhe, Rucksäcke. Dann natürlich auch Wetterschutz, das man dabei haben sollte. Da kann man bis zum alpinen Klettern alles lernen in diesen Berg- und Wanderschulen.
Wer besucht diese Schulen in der Regel?
In der Regel, es sind sehr viele Gäste, die hierher kommen. Vor allem Wandern ist ja nicht nur einfach zu Fuß gehen oder laufen. Da gehört einfach mehr dazu und man braucht auch eine Kondition. Und auch Gäste und aber auch Einheimische gehen da gerne hin, um eben Erfahrung zu sammeln und dann diese Erfahrung dann bei sich selbst anwenden können.
In meiner Zeit, da ist man bis zum jugendlichen Alter mit den Eltern gewandert, dann fand man es nicht mehr so sexy. Heute hat man das Gefühl, auch hier, wenn man läuft, man sieht viele sportliche Jungs und Mädels, die wandern gehen. Hat Wandern so eine Renaissance bekommen?
Ich glaube schon, weil ich kann mich auch an meine Jugendzeit erinnern. Da war dann eben auch so im Teenageralter war das Wandern dann eigentlich nicht mehr interessant, auch für mich. Und bin dann erst später wieder zurückgekommen, klarerweise. Und heute sieht man viele junge Leute, die jetzt wandern gehen, weil einfach die ganze Sport und die ganze Action im Urlaub, dieser Aktivurlaub, viel, viel beliebter geworden ist. Und es kommen vermehrt jüngere Leute hier zu uns in die Region und die wollen sich natürlich sportlich betätigen. Und da gehört natürlich das Wandern auch dazu.
Und das macht die Region ja auch jünger, wenn nicht nur die Älteren herkommen, eben auch Jüngere ihren Sommerurlaub klassischerweise hier verbringen.
Also im Vergleich zu vor 30 Jahren hat sich das sehr geändert. Jüngere Familien auch, aber auch jüngere Einzelreisende. Und es gibt ja diese Weitwanderwege und Themenwanderwege eben. Und das ist auch bei den jüngeren Leuten viel, viel beliebter, als es früher noch war.
Fritz, du bist seit Jahrzehnten hier in der Region, wanderst seit Jahrzehnten, kennst dich ja fast jeden Stein und wenn einer mal anders liegt, wird es dir auffallen. Gibt es einen Lieblingsort, vielleicht auch ein Geheimtipp, aber einen Lieblingsort von dir hier als Wanderort?
Ja, die Gmailkapelle auf der Wanderung zurück herunter vom Niederkaiser. Man kann es natürlich auch umgekehrt machen und ich gehe da oft sehr gerne von unten zur Kapelle und wieder zurück. Und es ist ein wirklicher Kraftplatz hier am Ort und die in den Felsen hineingebaute Kapelle. Also das ist einer meiner Lieblingsplätze. Und du hast mir jetzt gefragt, ob ich ein verstecktes Plätzchen weiß. Es ist ein bisschen ein verstecktes Plätzchen.
die Gemeinkapelle, einer der Kraftorte dieser Region. Kraft tankt man im direkten Sinne auf den Almen, zum Beispiel auf der Stubenalm. Brot, Speck und Käse werden hier selbst hergestellt. Die wohl bekannteste Käserei bei St. Johann, die besuchen wir später. Wir sind dann zu Gast nämlich beim Wilden Käser am Wilden Kaiser. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Unsere Koordinaten sind diesmal St. Johann in Tirol mit den Orten Oberndorf, Erpfendorf und Kirchdorf. In Kirchdorf fällt direkt an der Schwenter Straße ein Gebäude mit übergroßen Plastiken von Kühen auf dem Dach auf. In der Schaukäserei Wilder Käser, direkt vis-à-vis der Felsformation des Wilden Kaiser, werden Fragen beantwortet wie zum Beispiel: Seit wann gibt es den Käse überhaupt? Warum sind die Tiroler Kühe glücklich? Haben die beiden Stinker, also der große und der kleine Stinker, ihren Namen wirklich verdient? Die Schaukäserei, sie ist ein Laden mit modernem 400 Quadratmeter großem Schauraum. Bernd Wiedauer ist der Wilde Käser am Wilden Kaiser, ein echtes Original.
Also ich habe das vierte Mal Käserei gebaut, habe in der Milchkammer damals angefangen, also ganz, ganz klein, bäuerlich komplett, und haben uns da weiterentwickelt, und mit der Familie haben wir nachher 2009, da haben wir noch die Schaukäserei Wilder Käse gegründet.
Also sie ist unübersehbar an der Straße, Schaukäserei mit großen Kühen vis-à-vis der Kulisse des Wilden Kaiser.
Ja, wir liegen eigentlich also zwischen St. Johann und Kössen, und da fährt man bei uns direkt vorbei, und das ist halt auch ein bisschen einzigartig, weil sogar in Kitzbühel haben sie die Gamps und wir in Gosteig haben die Kühe.
Sehr schön. Du arbeitest ja auch sehr viel mit Wortspielereien. Es beginnt schon bei dir selbst, der du dich als Wilder Käser bezeichnest, in Anlehnung an den Wilden Kaiser.
Der Wilde Käser wurde ja vom Wilden Kaiser abgeleitet, und das ist also ein Namensspiel, weil den Wiedauer Bernhard kennt wahrscheinlich keiner. Aber der Name Wilder Käser, das ist halt eigentlich also ein bisschen eine Marke geworden, und viele Gäste kommen da zu uns, und wenn es irgendwo fragt, Beispiel in Elmau, wo waren sie heute? Ja, beim Wilden Käser. Und da haben wir den kleinen und den großen Stinker probiert.
Kleiner, großer Stinker sind zwei Markenzeichen von dir. Was ist der kleine Stinker?
Der kleine Stinker, das ist ein Edelschimmelkäse. Das Besondere bei unseren Käsen, die sind jetzt im Sommer alle aus Almmilch produziert. Also die Tiere sind ja bei uns jetzt im Sommer auf der Alm. Und von dieser Milch machen wir jetzt eigentlich sehr, sehr gute Weichkäse. Und das ist der Camembert mit einem schönen Edelschimmel drauf, schön durchgereift. Das Besondere, was wir machen, bei uns wird die Milch so verarbeitet, wie sie angeliefert wird. Also wir entrahmen die Milch nicht und wir pasteurisieren die Milch nicht. Wir möchten das volle Aroma von dieser guten Almmilch im Käse haben. Das kann man aber nur in kleineren Käse machen.
Hast du eigene Kühe oder lässt du anliefern komplett die Milch?
Bei uns wird die Milch angeliefert aus der Region, also ein Umkreis von 5 Kilometer. Und das Tolle ist natürlich, wir haben ein großes Almgebiet, also der Bezirk Kitzbühel ist ja das größte Almgebiet österreichweit. Es gibt nirgends so viele bewirtschaftete Almen wie im Bezirk Kitzbühel, also über 500, wo es bewirtschaftet sind. Und das zeigt natürlich schon, dass wir eine tolle Region haben.
Wir sitzen jetzt ja hier auch vor diesen saftigen Gräsern, und ab und zu das Geräusch sind Traktoren, die einfach hier auch zur Landwirtschaft gehören. Das ist also der kleine Stinker, dann der große Stinker, Bernd?
Ja, der große Stinker ist mit Rotkultur, also das ist der würzige. Es ist natürlich viel Handarbeit dabei, die müssen alle geschmiert werden. Die Rotkultur, die macht einen Schutz um den Käse und bildet natürlich sehr viel Aroma. Und deswegen sind wir da auf die Namen gekommen, kleiner und großer Stinker, weil er natürlich sehr leicht zu merken ist.
Eure Kühe ernähren sich ja von Heumilchgräser. Das ist ja auch eine besondere Form und drückt sich sicher auch im Geschmack dann auch wieder nieder.
Die Heumilch ist, wenn man das jetzt europaweit sieht, ist das eigentlich eine Nische. Gell? Es gibt nur noch europaweit 3% Heumilch, 15% in Österreich, und der größte Anteil ist bei uns hier im Berggebiet. Da, wo wir die steilen Wiesen haben, wo die Bewirtschaftung nicht ganz einfach ist, wo man mit großen schwere Maschinen nicht reinfahren kann, da ist am meisten Heumilch vorhanden. Heuernte ist ein großer Aufwand für den kleinen Bauern. Wir brauchen da mindestens 2 bis 3 schöne Tage, dass man das groß austrocknet, und wenn das dann richtig gut riecht und trocken ist, dann kann man das erst einfahren.
Und ihr habt ja zwischen 30 und 50 Heumilchkäsesorten hier?
Ungefähr in der Region, ja. Also bei uns da gibt es ja mehrere Käsereien. Ich sage immer, von Tirol ist das die Käseecke. Also es gibt nirgends so viele Käsereien wie bei uns dort. Beginnend hier in der Schaukäserei, über Schwind, Küssen, Walchsee und so weiter. Da gibt es mehrere Käsereien. Wir sind die kleinsten von allen, aber ich denke, wir sind am vielfältigsten.
Und ihr habt ja auch einige Auszeichnungen bekommen bei Käsiaden, quasi die Olympiaden, ja, genau, des Käses. Ja.
Ja, das ist immer ein toller Wettbewerb, die Käsiade. Wir sind ja international eigentlich schon relativ erfolgreich gewesen. Und wenn man das jetzt international sieht, nachher sind die Bergregionen eigentlich immer vorne dabei.
War mir auch neu, dass gerade Kitzbühel so viele Almen hat, weil ich meine, es gibt auch andere Regionen, aber ist wahrscheinlich hier klimatisch, aber auch von der Geologie her ist so geeignet.
Wir sagen dazu Grasberge, sie sind ja nicht so hoch, wir haben ungefähr 1800 Meter, das ist also ziemlich das Höchste und die sind zum Großteil mit Gras bewachsen und die werden auch natürlich bestoßen mit den Kühen. Die Almwirtschaft ist in den Bergregionen ganz, ganz wichtig und ich hoffe, dass es auch in Zukunft so bleibt.
Dass es auch erhalten bleibt und vor allem auch richtig bezahlbar bleibt für euch, das alles richtig zu betreiben.
Richtig, wenn man das sieht. Wir haben auch kleine Flächen zum Bewirtschaften, wir haben auch viele kleine Landwirte, wir haben auch keine landwirtschaftliche Industrie. Bei uns sind ja viele, viele kleine Landwirte, wo es das zum Teil auch nebenbei mitmachen darf.
Und um ans Ende unseres Gesprächs auch noch ein Wortspiel anzusetzen, man sagt ja auch, du bist ein Käse aus Leib und Seele und zwar mit AI geschrieben, das Leib.
Ja, eigentlich schon. Ja. Man ist mit denen aufgewachsen und man ist fast den ganzen ein bisschen verliebt. Es ist alles stimmig, sagen wir es einmal so. Und das macht man gerne. Gell? Und wenn die Arbeit Spaß macht, dann wird es auch was Gescheites.
Mit diesem Spaß an der Arbeit verwandelt der wilde Käser jeden Tag rund 1200 Liter Heumilch in 700 Käseleibe. Hier ist Rias, Reisen im Austria-Sektor. Alexander Tauscher rund um St. Johann in Tirol für die Radioreise. Vor den Toren von St. Johann in Kirchdorf fällt dem Vorbeifahrenden an der Lietzelfelder Straße ein altes Bauernhaus aus dem frühen 17. Jahrhundert auf. Es nennt sich Metzgerhaus und beherbergt heute ein klitzekleines Heimatmuseum mit zum Beispiel einer Bauernküche. Auf der Rückseite des Bauernhauses züchtet Sonja Schweiger verschiedenste Kräuter. Nicht für sich, sondern für die Gäste hier in der Urlaubsregion.
Die Kräuterfee vom TVP.
Die Kräuterfee vom TVP, sehr schön. Besser als Hexe.
Ja.
Aber heute ist der Begriff Hexe auch geläufig inzwischen.
Schon, ja. Mittlerweile ist der Begriff eigentlich schon angekommen, ja.
Sonja, wir treffen dich jetzt hier vor dem Metzgerhaus in Kirchdorf bei St. Johann in Tirol vor deinem Kräutergarten. Erinnert mich so ein wenig an Schulgarten. Alles ordentlich punktiert, gepflanzt. Was sehen wir hier?
Ja, sehen wir jetzt einmal 6 Beete, die wo ich anfänglich in Themen eingeteilt habe. Also da sind jetzt die Küchenkräuter, da sind eher so Limonadenkräuter, Sirupkräuter, da haben wir vorwiegend Blumen. Das sind alles Heilpflanzen.
Beginnen wir mal mit den Küchenkräutern. Das ist noch einfacher, weil wir doch mit denen mehr in Berührung sind. Was hätten wir da hier?
Die schönen blauen Blüten, das ist der Boratsch. Das ist auch so das Gurkenkraut bekannt. Ist eines der besten Pflanzen neben die Gurken, Salate, aber Herzbeschwerden. Der Ampfer, der Majoran, das Bergbohnenkraut, da ist der Gewürzfenchel, Bergbasilikum, der ist ein bisschen herber. Dann der Rosmarin, das ist eins für die wenigen Pflanzen, wo es nicht winterhart sind, da im Kräuterbeet. Der Salbei ist klassisch, dann der Schnittknoblauch. Und da haben wir noch den Oregano, den was auch jeder kennt, der gehört eigentlich in jede Sugo und auf jede Pizza.
Auf jeden Fall und gerade auch in die Pesto-Soßen rein. Eine große Rolle spielt ja bei dir die Brennnessel. Daraus kann man verschiedene Sachen machen. Sirup zum einen.
Genau, also die Brennnessel ist ja sehr aus Unkraut verschrien. Nur Gott sei Dank ist sie die Heilpflanze des Jahres gewesen. Hat ganz viel Kalium, Eisen. Aber man kann das von den Blättern alles verwenden. Man kann das Spinat in Soßen, in Suppen. Aber was auch weniger bekannt ist, ist also die Samen. Denn man sagt, das ist wie Agra der Alpen. Liebesfördern, Potenz steigern.
Du bietest ja den Gästen hier in der Region St. Johann in Tirol Glückskräuterführungen an. Was sind das für Führungen?
Also da mache ich jetzt halt auch mit den Gästen einen Kräuterspaziergang, wo ich einfach die Pflanzen zeige, was wir da nicht haben, die was auch bei uns heimisch sind. Und anschließend machen wir dann eine Gartenführung. Und wenn die Pflanzen größer sind, dass wir dann ernten, dass wir gemeinsam dann Kräutersalze machen, Sirupe, Badesalze im Winter.
Und sogar aus der Brennnessel kann man ja auch ein Haarwasser machen, was ja sehr erfrischend ist. Ne?
Also da macht man Haarwasser, das soll den Haarwuchs fördern. Da gibt es aber dann auch noch andere Pflanzen, so wie das Birkenwasser ist so auch ganz bekannt. Mein Schwerpunkt war wirklich auch Pflanzen, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Die was man so nicht mehr so wie der Unabmening oder der Andorn oder was bei uns nicht ganz gängig ist, da reinfahren.
Die Menschen, die mit dir auf die Führung gehen, sind das oft die Hausfrauen, die einfach noch besser werden wollen in der Hausküche oder auch junge Männer? Ist das breit gefächert?
Es ist breit gefächert. Ja, also ich habe letzte Woche eine Kräuterführung, da war der Hausmann, also der, der sich für die Küche interessiert hat. Sind auch schon Einheimische da gewesen, die sagen, ich kenne mich eigentlich gar nicht so mit den heimischen Pflanzen aus. Ich weiß gar nicht, was da so alles wächst vor der Türe.
Ich habe da ja immer ein wenig Respekt, weil hier im Schulgarten sind die ordentlich angeordnet. Auf einer wilden Wiese muss man ja schon unterscheiden können. Ist es eine Heilpflanze oder ist es doch was Giftiges?
Wir haben ganz wenig giftige Pflanzen, was bei uns wachsen. Also auf der Wiese ist halt die Hundspetersilie, der Schierling. Wenn man jetzt sagt, man kennt sie nicht aus, dann würde ich sagen, Finger weg von den weißen Duldenblütern. Wobei die wilde Möhre, die wächst bei uns ganz viel. Und die erkennt man ganz gut am Karottengeruch. Und in der Mitte ist einmal eine Scheinblüte. Der Wiesenkrümmel, den erkennt man auch ganz gut. Das ist auch ein weißer Duldenblüter, der ist ganz fein gefedert. Man sieht dann auch die Krümel.
Bei Pilzen gibt es ja die Pilzberater. Man kommt also von der Pilzwanderung zurück, hat einen Korb voller Pilze und dann sagt der Berater, das ist kein Steinpilz, das können Sie gleich mal wegschmeißen. Gibt es die Möglichkeit auch, dass jemand zu dir kommt oder woanders hierher und seine Kräuter zeigt, um sicher zu gehen?
Das haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Aber was noch nicht ist, kann ja vielleicht noch werden.
Aber zumindest bei deinen Wanderungen können die Menschen ja auch dann was greifen und du kannst entscheiden.
Also ich habe wirklich, also was wir jetzt angepflanzt haben, was... Giftig ist, das einzige ist der Fingerhut. Zum Beispiel ein Reinfahren gilt als schwach giftig. Gegen das Leiden kann ich jetzt mir da einen Tee machen oder da kann ich jetzt einen Sud machen, dass man diese Scheu auch wieder ein bisschen ablegt.
Vor allem, man kann so viel Geld sparen. Ich meine, im Supermarkt sind die Kräuter jetzt nicht gerade sehr billig. Also wenn man das bewusst macht und die sammelt, kann man auch was für ein Geldbeutel Gutes tun.
Genau, also absolut. Für die Küchenkräuter sowieso.
Wie oft ernährst du dich als Kräuterfee vom TVB von Kräutern? Ist es deine tägliche Küche?
Schon, ja. Also ich habe daheim einen kleinen Garten, da habe ich ganz viele Wildblumen, Wildpflanzen. Also für mich ist es ganz normal, dass ich meinen Schnittlauch hole, auch die Gänseblümchen in Salat gebe. Oder auch meine Kinder, die sind so aufgewachsen. Also die essen immer, wenn sie in den Garten gehen, Gänseblümchen oder andere Sachen. Also für uns ist es normal.
Fürs guten Dressing fehlt mir ein kräutriges Gewürz. Ich läute bei meiner Nachbarin mit meiner Küchenschürz. Die ist wirklich hilfsbereit, doch nicht an diesem Tag. Sie öffnet mir, ich sag, ich hab eine Frage. Haben Sie einen Dildo?
Willi Astor war bei der Nachbarin auf der Suche nach dem Dill. Das nächste Mal kann er gerne hier in Kirchdorf vorbeikommen. Kopfkino kostenfrei und viele Fantasien dabei. Hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher aus der Urlaubsregion St. Johann in Tirol. Beim Opernball in Wien heißt der Ausruf zu Beginn ja alles Walzer. Hier in St. Johann heißt es immer im September alles Knödel. Mehr als ein Dutzend Knödelwirte formen viele, viele tausend Knödel in 22 Variationen und das für einen rund 600 Meter langen Knödeltisch. Das ist eine Gaudi und zwar beim einzigartigen Knödelfest, über das ich mich mit dem Eventmanager des Tourismusverbandes Erich Rettenmoser unterhielt, jetzt begleitet und eingeleitet von diesem deftigen Knödelsong.
Alle ja zur selben Zeit im schönen Land Tirol, der Herbst ist da, der Sommer und wir fühlen uns alle wohl. Feierlich heut angesagt, es kämen alle zusammen. Wir fahren zum Knödelfest nach St. Johann. Da fahren alle hin, da kommt ein jeder. Da trifft man liebe Leid in St. Johann, weil's auf der ganzen Welt nichts Schönes geben kann.
Da gab es einen Pionier in St. Johann und der wollte ein Fest machen im Herbst. Dann hat er in Italien gesehen, da gab es ein Tortellini-Fest. Okay, machen wir auch in St. Johann. Aber die Einheimischen waren da nicht so dafür, weil sie gesagt haben, was machen wir denn bei uns hier? Da gibt es also Tiroler Kröstl, da gibt es verschiedene einheimische Sachen, aber Knödel, das war der Hit. Und dann hat man angefangen vor vielen, vielen Jahren mit dem ersten Knödelfest und da waren schon 2.500 Besucher und es war mega.
22.000 Besucher. Das Knödelfest hat ja immer einen festen Zeitraum, läuft parallel zur Wiesn in München, ist aber reiner Zufall.
Das ist reiner Zufall, weil bei uns im Herbst die Knödel, das ist ein Hit im Herbst, da geht man schön wandern, da nimmt man einen Knödel dann als Mittagessen und das Knödelfest ist so das Highlight und auch so ein bisschen, sage ich mal, ein Abschluss von der Saison. Man muss sich das vorstellen, man kommt da aufs Knödelfest, es gibt ja 22 verschiedene Sorten an Knödel und insgesamt werden an die 30.000 Knödel hier verzehrt. Es ist ein Tag, also circa 8 Stunden dauert das Ganze und wir haben viel, viel Musik, 8 Musikgruppen und die spielen den ganzen Tag und dann arbeitet man sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes von einem Knödel zum anderen.
Das heißt, in verschiedenen Geschäften entlang der Fußgängerzone präsentieren Händler ihre Knödel?
Wir haben einen Tisch, der ist mitten in der Straße aufgestellt und dieser Tisch ist 600 Meter lang, also es hat schon einen ganz schönen Ausmaß. Und was das ganz Besondere daran ist, 95% kommt wirklich in Tracht, in Lederhose und Dirndl.
Wahnsinn. 22 Sorten Knödel gibt es. Ich nehme an, man wird sich von den deftigen zu den süßen vorkämpfen, Erich. Welche sollte man unbedingt probieren?
Also mein Favorit ist natürlich der Klassiker, der Speckknödel. Den gibt es in mehreren Varianten, mit Soße, ohne Soße, mit Kraut oder in Suppe. Und dann noch, würde ich sagen, so als Draufgabe unbedingt einen Marillenknödel versuchen.
Das sind die Klassiker, die man auch in Wirtshäusern findet. Du hast sicher noch ein paar unbekanntere auf Lager.
Es gibt zum Beispiel einen Salamiknödel, das macht bei uns eine italienische Gastronom. Oder es gibt auch einen brasilianischen Knödel. Es gibt einen veganen Knödel. Also es gibt da viele, viele Sorten und insgesamt sind es 22. Und eigentlich sollte man alle 22 probieren.
Schafft man nur sehr schwer, ja?
Schafft man nur sehr schwer. Also mein Rekord ist momentan bei 8.
Da braucht man schon Schnaps dazu, oder?
Ja, ein bisschen Schnaps gibt es natürlich immer. Meistens haben wir das Glück, dass wir schönes Wetter haben, weil das Wetter im Herbst so stabil ist. Und es ist wirklich ein großes, großes Fest, wo viele, viele dabei sind. Aus Schweden zum Beispiel kommen Gäste her und wir haben einen schwedischen Gast. Der hat sich das Logo vom Knödelfest auf den Oberarm tätowieren lassen.
Das ist Liebe. Also ich meine, bei mir würde man die Knödel sehen am Bauch, aber in Form eines Tattoos. Du hast ja auch ein Kochbuch, Erich, in dem man sehr viele auch Knödelrezepte nachlesen kann.
Genau, es gibt ein eigenes Rezeptbuch. Da sind alle Knödelrezepte drin, alle 22. Und wenn man beim Eintritt reinkommt, da stehen übrigens unsere Schützen in toller Uniform. Die kassieren da den Eintritt und als Gegenleistung bekommt man einen schönen Anstecker und dieses heiß begehrte Knödelrezeptbuch, wo wirklich alle 22 Sorten erklärt sind, wie man sie macht, welche Zutaten. Und dann kann ich nur mehr sagen, Mahlzeit.
Mahlzeit. Habt ihr euch diesen Rekord, diesen langen Tisch, Knödeltisch auch im Guinness-Buch sichern lassen als eben Weltrekord?
Das haben wir uns sichern lassen, ja. Also wir stehen da drinnen mit den 600 Metern längster Knödeltisch der Welt.
Nun kann nicht jeder zum Knödelfest kommen. Man bekommt sicher ein, zwei Knödelsorten. Gibt es Häuser oder Orte, gewisse Zeiten, wo du sagst, dann kann man noch besonders viele Knödel hier testen außerhalb des Knödelfestes?
Eigentlich unsere Region hat das ganze Jahr Knödel. Also im Winter gibt es Knödel, im Sommer gibt es Knödel auf den Almhütten, vor allem bei den Wanderungen. Auch wenn man mal jetzt so am Abend Knödel essen gehen möchte, es gibt kaum ein Restaurant, das nicht einen Knödel anbietet. Das ist eigentlich unser Nationalessen.
Eiserknödel, Kasknödel mit Butter fein garniert. Alle Leute in Stimmung sein, es wird dann auch marschiert. Alle Leute in Stimmung sein, es wird dann auch marschiert. Wir fahren zum Knödelfest nach St. Johann.
Dieses Knödellied, was wir hier bereits im Hintergrund hören bei uns in der Radioreise, ist extra für euch komponiert worden von Fashion Jungs hier aus Tirol.
Also du hast sehr, sehr gut recherchiert. Es ist zum unserem Jubiläum vom Knödelfest, hat eine Musikgruppe hier aus Tirol dieses Knödelfest komponiert. Und so wie ich dich kenne, wirst du dann das bald einmal abspielen.
Auf jeden Fall, denn bisher kannte ich nur das Berühmte aus der K&K-Zeit fast von Peter Alexander, was du aber auch sicher kennst und liebst, das von den Bovia Dutchkel aus der Tschechoslowakei.
Es ist ein Welthit. Ein Peter Alexander ist ein Weltstar für mich. Das war ja eigentlich einer der besten Entertainer, den Österreich je gemacht hat. Ob wir noch mit unserem Knödel fest dahin kommen, das weiß ich nicht.
Kann ich so ein Möschfest kriegen, lass ich alles stehen und liegen, denn auf die bin ich direkt erpicht.
Direkt erpischt auf die Mehlspeisen, auf die Mehlspeisen. Und noch mehr Deftiges und Traditionelles gibt es gleich in St. Johann in Tirol, wenn wir nämlich einen historischen Gasthof besuchen werden. Wir sagen es laut, wir sagen es leise. Hier ist die Radioreise und Alexander Tauscher hat Geschichten aus den Kitzbüheler Alpen rund um St. Johann in Tirol. Servus. Die Stadt St. Johann in Tirol ist viel mehr als nur dieses Verkehrskreuz zwischen Kaiserwinkel und Salzburger Land, zwischen Kufstein und Kitzbühel. Der historische Ortskern, der hat sich prächtig entwickelt und ist mittlerweile eine Fußgängerzone mit Designer- und Trachtengeschäften. Mittendrin liegt nur ein paar Schritte von der Pfarrkirche entfernt ein historisches Wirtshaus, das heutige Hotel Post, dessen Geschicke nun Max Blumschein führt.
Es ist halt 800 Jahre her und damals hieß es noch das Gaststätte Taverne zum Weißen Rössel. Und wie das meistens in den Dörfern so geschichtlich war, war bei den Gasthöfern Pferde, Stellungen, sprich die, die Nachrichten und die Post gebracht hatten, sind in Tavernen abgestiegen und aus anders genannten Tavernen, wie bei uns das Weiße Rössel, wurde irgendwann das Wirtshaus zur Post, weil natürlich jeder zur Post gegangen ist, um Neuigkeiten zu erfahren oder Sachen weiterzuschicken. Und seit vielen Jahrhunderten ist es nun die Post in St. Johann, mitten im Zentrum. Und meine Frau und ich betreiben das und macht uns viel Spaß. Umgibt von einem Hotel bis zur Bar, Wirtshaus, Klassiker, die man sich erwartet und ist mitten eines lebhaften Ortszentrums von St. Johann.
Also im 13. Jahrhundert erstmals erwähnt, damals so als Raststation auch für die Rösser.
Raststation, die durch die Gegend gereist ist, ist in den Gaststätten geschlafen, hat gegessen, hat sich erkundigt etc. Und die sind da stehen geblieben, haben die Pferde gewechselt und so wurden diese Poststationen, weil es gibt in jedem Dorf mindestens eine Post, wurden diese Poststationen umbenannt und die Gaststätten wurden dann Post genannt.
Und das, was wir heute als historisches Gebäude sehen, ist das noch aus dem 13. Jahrhundert oder ist das dann inzwischen auch wieder neu gebaut worden im Laufe dieser rund 8 Jahrhunderte?
So wie es damals im 13. Jahrhundert gestanden ist, hoffe ich, steht es nicht mehr da. Da wird schon irgendwo im Fundament noch ein Stein drin stecken, der aus dem 13. Jahrhundert ist. Aber der Rest ist modern angepasst. Die Fassade, die man hier von der Fußgängerzone aus sieht, die ist noch im altklassischen Stil mit historischen Malereien drauf. Ist wunderschön, aber der restliche Kern innen ist modern und angepasst.
Und es fügt sich eben ein in die Altstadt von St. Johann.
Wir sind mitten im Zentrum, gleich neben dem Hauptplatz. Da fügt sich's gut ein und wie man es im Hintergrund hört, eine belebte Fußgängerzone. Heute war Wochenmarkt, da gehen die Einheimischen einkaufen, kaufen fürs Wochenende ein und die Touristen genießen hier einen Aperol-Spritz oder ein kleines Bier und lassen das Wochenende.
Hier ist man abgeschirmt vom Straßenverkehr. St. Johann ist an sich so ein Verkehrsknotenpunkt. Hier ist man wie in einer kleinen eigenen Welt.
Da sind auch viele drauf gekommen in den Ortschaften. Früher ist hier der Verkehr durchgefahren. Bei Pferdekutschen war das sicherlich noch romantischer als bei PKWs. Und irgendwann in den 80er, 90er Jahren kam man drauf, dass PKW-Verkehr durch das Ortszentrum auch nicht das Wahre ist. Und somit wurde auch in St. Johann mit der Gemeinde ein großes Ortskonzept gestartet, schon vor vielen Jahren. Und die haben auch entschieden, hier eine Fußgängerzone zu machen, um diesen Markt wieder zu beleben, um das Ortszentrum zu beleben, um die Geschäfte am Leben zu halten und hier wirklich ein angenehmes Flair zu machen, wo man ein Eis essen kann, Aperol trinken kann oder ein bisschen was einkaufen kann oder am Markt einkaufen gehen kann. Und das geht einfach nur in einer Fußgängerzone und das macht den Flair dieses Ortes aus.
Und dazu gehörten ja auch diese Konzerte, regelmäßig im Sommerzeitraum zumindest. Was ist es für eine Art von Musikgenre, was gespielt wird?
Hier wird darauf geschaut, dass einfach alle bedient werden. Das ist so bei der Musik, ist halt subjektiv, was man gut und schlecht findet. Das Langklang hat schon lange Tradition hier. Jeden Mittwoch haben wir hier ein Konzert am Hauptplatz. Diese Woche war ein tolles Konzert am Hauptplatz mit großer Bühne. Und da ist von Queen Cover Band bis Obergreiner wirklich alles bunt gemischt und Schlager. Das ist abwechselnd. Und dann abwechselnd, nächste Woche ist dann wieder Musiker bei den Wirtsleuten, sprich dann in jedem Wirtshaus ist eine andere Musik und das wechselt sich immer ab, damit das unterhaltsam bleibt. Und das ist am Mittwoch und am Freitag ist die einheimische Musikkapelle, die klassisch Blasmusik und groß Big Band spielt, aber auch mit modernen Einflüssen, mit modernen Sängern dazu. Und das ist ein tolles Programm, das belebt den Ort und das macht nicht nur dem Touristen, sondern es macht dem Einheimischen genauso Freude. Und hier mischen sich Einheimische und Touristen und genießen einfach ein schönes Leben in einem größeren Ort oder ein kleineres Städtchen und haben Spaß dabei.
Ein Kranz von Bergen, stolz und hoch erhoben, umringt die Heimat.
Wenn sie im Haus drin ist, dann machen wir Musik drinnen, da haben wir hinten am Hof Musik und wir teilen uns die Musik hier vorne in der Fußgängerzone, da machen wir so grüppchenweise und da ist, egal ob vorne oder hinten, da ist immer was los.
Du bist das Land, dem ich die Treue halte, weil du so schön bist, mein Tiroler Land.
Unser Wirtshaus hat traditionelle Küche, das ist ganz klar die Wurzel und da kommt es her. Wir haben uns auch dazu bekannt, das Regionale ernst zu nehmen und haben das Umweltzeichen durchgezogen bei uns, soll heißen, es wird wirklich jährlich kontrolliert, wo kommen die Sachen her, wo werden sie verwendet. Wir haben in St. Johann den Brunnhof, einen einheimischen Bauernhof, wo wir unser Fleisch beziehen, dass wir im Postmarkt direkt verkaufen an die Endkunden und den Rest im Wirtshaus verarbeiten. Und wir schauen wirklich drauf, dass das nicht nur von der Karte her, sondern auch vom Angebot her aus der Region bleibt. Wir haben keine Gampas aus Thailand da, sondern wir schauen halt wirklich, was macht Sinn und was können wir aus Europa Gutes verwenden. Und das hat die Wurzel und natürlich gibt es von den Kasennocken und vom Zwiebelrostbraten und vom Wiener Schnitzel und vom Gulasch und Wildragout die Klassiker, die man eigentlich in einem Tiroler Wirtshaus nicht von der Karte nehmen soll. Und wir haben genauso moderne Einflüsse und wir machen halt dann Maki-Rollen, aber anstatt mit Sushi vom Lachs machen wir das mit Seesaibling und einheimischen Saiblingen, die wir hier finden. Wenn wir da natürlich so Highlights haben wie der Trixelfisch oder der Schwenter Saiblinge, das kommt alles hier um die Ecke.
Deswegen ist die Post auch Mitglied in einem besonderen kulinarischen Verein dieser Region. Über den sprechen wir gleich noch. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Noch ein paar akustische Urlaubserinnerungen aus den Tiroler Bergen haben wir im Koffer. Wir hatten ja aus dem Bereich der Kulinarik zum Beispiel einen Käser oder auch einen Gastwirt besucht. Alle sie setzen auf heimische Produkte. Die Kochart verbindet das Ganze, denn dies ist eine Vereinigung von Wirten, Bauern und Produzenten, die ihre heimischen Produkte entsprechend ausweisen, zum Beispiel auf der Speisekarte. Anna-Maria Millinger ist die Projektleiterin dieses Vereins.
Der Verein Kochart besteht aus 18 Gastronomiebetrieben, von Almhütten bis hin zu 4-Sternhotels in den gesamten Kitzbüheler Alpen. Und das Ziel ist es, die Regionalität in der Region zu verstärken. Wir haben eine starke Zusammenarbeit mit der ansässigen Landwirtschaft, haben über 50 Partnerbetriebe, die die Gastronomie unterstützen. Das Ziel ist einfach, die regionale Kulinarik in den Kitzbüheler Alpen zu verankern.
Und da können wir mal ein paar aufzählen, weil es ganz besondere und auch verschiedene Mitglieder sind. Zum Beispiel eine Zwei-Generationen-Wirtschaft, wo Opa und Sohn in einem Betrieb arbeiten.
In der Kirchsau zum Beispiel haben wir einen Betrieb, wo eben Opa und Sohn die Landwirtschaft betreiben. Wir haben einen Gemüsebauern mit dabei, der alte Gemüsesorten wieder neu entdeckt, der aber auch Verschiedenes ausprobiert und zum Beispiel auch Wassermelonen anbaut in den Kitzbüheler Alpen.
Das ist der Toni, der Bio-Toni.
Ja, genau, das ist der Bio-Toni. Dann haben wir noch unseren
Bio-Händelbauer, habe ich gelesen.
Genau, wir haben auch das Brixenthaler Almschwein dabei. Die wachsen auf einer Alm-WG quasi auf, wo mehrere Landwirtschaften einfach gemeinsam auf der Alm sind und die Tiere betreut werden, von Kühe hin zu Schweinen. Und das ist das Brixenthaler Almschwein. Natürlich Schnaps gehört auch in die Region, also Edelbrände. Aber wir haben auch Bio-Weinbauern aus Österreich mit dabei. Also Regionalität in den Kitzbüheler Alpen, aber auch in Österreich. Und die Speisen werden auch in den Speisekarten explizit ausgeschildert, dass man auch weiß, das sind jetzt regionale Speisen mit regionalen Produkten.
Zum Beispiel eben auch regionaler Fisch. Es gibt Leo Trixe, einen Fischzüchter, der die Bachforellen züchtet aus Tirol.
Das ist der Fisch Leo, wie wir ihn nennen. Der züchtet die Bachforellen in Fieberbrunn im Billerseetal. Und hierzu haben wir auch Raritätentage bzw. Spezialitätenwochen. Und da haben wir 4 Schwerpunktthemen im Jahr. Im Jänner geht's los mit heimischem Lamm. Im Juni gibt's dann eben die Spezialitätenwochen vom Fisch, vom Trixel-Leo. Im August gibt's heimisches Gemüse und im September gibt's eben das Brixenthaler Almschwein, um hier auch nochmal eben Aufmerksamkeit für die regionalen Produkte zu generieren.
Das ist das Almschwein von der Holzalm?
Genau, das ist das Almschwein von der Holzalm in der Kirchsau. Die werden da im Sommer großgezogen, aber eben auf der Holzalm gibt es nicht nur Schweine, es sind auch Rinder.
Und wenn man Mitglied bei euch werden will, muss man bestimmte Kriterien erfüllen? Also ich nehme an, dass man hier ansässig sein muss. Was müsste man noch erfüllen an Kriterien, um Mitglied bei Kochart zu sein?
Also es ist natürlich wichtig, dass man hier ansässig ist und man muss die Philosophie leben. Also Regionalität ist einfach das Um und Auf für die Kochart. Es muss aber auch transportiert werden an die Gäste. Es muss sichtbar gemacht werden, wie eben zum Beispiel in der Speisekarte.
Also ein genauerer Blick in die Speisekarte lohnt auf jeden Fall in puncto Kochart. Dies waren nur ein paar der vielen, vielen Ideen für den Urlaub in St. Johann in Tirol. Weitere Inspiration bietet die Website kitzbühler-alpen.com. kitzbühler-alpen.com. Bilder dieser Reise gibt es bei uns im Blog unter radioreise.de. Dort auch viele Vorschläge für Tagesausflüge, zum Beispiel nach Kufstein oder nach Kitzbühel, an den Wilden Kaiser oder ins Chiemgau. www.radioreise.de. Hier informiert sich der Tirol-Urlauber über seine schönsten Wochen des Jahres. Und damit ein Gruß aus den Bergen an alle Nah- und Fernhörer. Goodbye, au revoir, ciao, adios, potiens, haida, farewell, ancho, wislat, ayowomba, gülügül, dovidjenje, das wird rein, natürlich auch Tobobacha, Champagner. Mehr Salama und Shalom. Und in Tirol sagt man Servus.
Ein Vierting von mir, von der Martina. Und ich wünsche euch alles Gute aus der Region St. Johann in Tirol.
Ich bin der Kurt von der Bike Academy aus St. Johann in Tirol. Ich würde mich total freuen, wenn ich euch bei uns auf den Trails beim Biken sehe und wünsche euch viel Spaß auf dem Rad.
Der Fritz, der Wanderführer aus St. Johann, möchte mich verabschieden und freue mich schon, wenn ich Sie vielleicht einmal hier in St. Johann beim Wandern begleiten kann. Wiedersehen. Pfiat euch.
Ich bin der Wilde Käser von Kirchdorf, in der Gasteig in Tirol. Und ich wünsche euch heute noch einen schönen Tag und vielleicht kommt ihr mal vorbei.
Anna-Maria Millinger von der Kochart, dem Verein aus den Kitzbüheler Alpen. Bei uns geht es rund ums Thema Kulinarik in den Kitzbüheler Alpen.
Hier ist nochmal der Erich und ich hoffe, wir sehen uns mal auf dem Knödelfest hier in St. Johann in Tirol. Und bis dahin, schön probieren, die Knödel kochen. Wenn sie nicht ganz gut gelingen, dann kommt hierher zum Knödelfest und ich wünsche euch viel, viel Spaß.
Servus, mein Name ist Maximilian Blumschein. In unserem Wirtshaus, Postmarkt und Postbar gehen genauso Einheimische ein und aus, die sich mit den Touristen mischen und einfach eine schöne Zeit erleben.
Servus, schöne Grüße aus St. Johann, sagt die Kräuterfee vom DVB.
Kräuterfee vom TVB. Na denn, bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.